Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Pokatzki. Guten Morgen und herzlich willkommen. Würden Sie, kaum dass Sie mit Ihrem Studium fertig sind, freiwillig ins Gefängnis gehen? Und das für Jahrzehnte? Also ich nicht. Aber Klaus Vogel hat das gemacht. Von 1982 an war er Lehrer in Berliner Gefängnissen bis zur Pensionierung vor wenigen Tagen. Herzlich willkommen, Klaus Vogel.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin.
Was werden Sie am meisten vermissen als Pensionär? Die Gitter?
Die Gitter nimmt man eigentlich gar nicht mehr wahr, wenn man viele Jahre im Vollzug tätig ist. Die werde ich nicht vermissen, eher fehlt mir die Lebendigkeit des täglichen Umgangs mit unseren Jugendlichen am meisten. Also ich fühle mich auch noch nicht so zum alten Eisen gehören, dass ich jetzt so einen Abstand zu dieser Arbeit habe. Ich bin Pädagoge mit Leib und Seele, Schulpädagoge, und ich werde auch nicht aufhören in der nächsten Zeit, mich um dieses Feld zu kümmern, weil das ist also nicht nur mein Leben und mein Beruf, meine Berufung gewesen die ganzen Jahre.
Aber wie lange haben Sie gebraucht, dass Sie sich an die Gitter gewöhnt haben?
Nicht lange. Die ersten paar Wochen bis Monate damals in der großen Untersuchungshaftanstalt in Moabit waren natürlich eindrucksvoll. Ein solches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in der Backsteinarchitektur, dieser panoptischen Bauweise in weiten Teilen der Einrichtung, das beeindruckt. Und da braucht man mit Sicherheit grundsätzlich auch bei der Größe dieser Anstalten, auch jetzt in den Anstalten, in denen ich danach tätig war, immer etwa ein Jahr, um Boden unter den Füßen zu bekommen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Klaus Vogel, jahrzehntelang Lehrer in Berliner Gefängnissen und nun seit dem 1. September im Ruhestand. Und damit habe ich als Gast jemand von der Justizbasis. Wenn bei uns über die angeblich bösen Migranten gestritten wird, wie nehmen Sie denn das Thema dieser sogenannten Ausländerkriminalität wahr?
Naja, es ist mein tägliches Geschäft. Wir haben inzwischen tatsächlich auch einen erheblichen Anteil an Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Ich spreche zwar immer von der Jugendstrafanstalt, weil das meine Anstalt ist. Ich kenne aber durch meine Arbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft, war da 24 Jahre im Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft, ich sage jetzt mal Knastlehrer vereinfacht, aber das ist ein ganz bürokratisches Wort, wo über 400 Knastlehrerinnen und Lehrer organisiert sind.
Nicht organisiert. Wir haben bundesweit etwa 400 Schulpädagoginnen, Pädagogen in den Vollzugsanstalten. Plus minus nochmal 200, die so auf Honorarbasis, also nebenamtlich tätig sind in den Vollzugsanstalten. Im Verein haben wir knapp unter 200 Lehrerinnen und Lehrer im Augenblick.
So, das
deswegen kenne ich also auch die bundesweiten Verhältnisse. Und im Erwachsenenvollzug haben wir auch einen hohen Ausländeranteil, selbstverständlich. Der liegt in etwa im Augenblick bei 70% inhaftierte, nicht deutscher Herkunftsfamilie. Davon sind aber natürlich nicht alles Ausländer, sondern ein Drittel ist ohne deutschen Pass. Zwei Drittel haben deutschen Pass, sind auch in Deutschland geboren, teilweise aufgewachsen, sozialisiert. Aber der Anteil ist schon nennenswert.
Was sagt uns das?
Naja, das sagt uns, dass wir in den Haftanstalten im Grunde einen Mikrokosmos der sozialen, gesellschaftlichen Randbereiche haben. Und sozial-gesellschaftliche Randbereiche heißt, wir haben also immer diejenigen da, die keinen geraden Weg durch ihr Leben laufen. Und Menschen, die von Migration und von Flucht, von Einwanderung geprägt sind, kulturell sich hier nicht zu Hause fühlen, sind oftmals in der Gefahr, tatsächlich an den Rand der Gesellschaft zu gelangen. Und deswegen haben wir sie in den Vollzugsanstalten.
Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob die Politiker der AfD da völlig recht hätten, oder auch bestimmte konservative Kreise der Union, dass mit Migration hier richtig Kriminalität nach Deutschland importiert wurde.
Also wenn wir jetzt bei diesem politischen Thema sind, da muss man natürlich sagen, dass Politikerinnen und Politiker des rechten Lagers, da rechne ich die AfD zum Teil mit dazu, natürlich das immer propagandistisch für sich ausschlachten. Das ist ja immer gefühlte Wirklichkeit und reale Wirklichkeit. Gerade in den letzten Tagen haben wir über diesen Unterschied sehr gesprochen. Wir haben in den neuen Bundesländern Ausländeranteile in der Bevölkerung von knapp um 4% und bundesweit um 11%. Und das ist keine Überfrachtung.
Ja, aber die sitzen doch dann, so wie Sie es geschildert haben, überproportional vertreten in den Gefängnissen. Also neigen die doch mehr zur Kriminalität?
Die neigen in bestimmten Feldern der Delinquenz zu Kriminalität. Der Professor Pfeiffer, Kriminologe aus Niedersachsen, hat das ja immer wieder betont, dass man sehr genau hinschauen muss. Ich kann Ihnen gleich mal vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben Jugendliche, Flüchtlinge hier, die Altersgruppe ist ja ohnehin immer 14 bis 20, maximal 24 im Jugendvollzug. Die sind hier angekommen in Berlin, in Unterkünften untergebracht, dürfen nicht arbeiten, haben keine Arbeitserlaubnis, haben einen unsicheren Aufenthaltsstatus. Natürlich sind die empfänglich für diejenigen, die sie ansprechen und ihnen Geld versprechen, indem sie Drogen verkaufen. Und dann werden sie erwischt und dann kommen sie in den Vollzug.
Ja, aber kommen die vielleicht auch schneller in den Knast als Deutsche, die ähnliche Delikte begehen, weil es für die dann vielleicht andere Auffangmöglichkeiten gibt?
Ja, erstmal gibt es natürlich juristisch ganz klare Reglements. Inhaftiert wird bei leicht löslichen Wohnverhältnissen, bei Verdunklungsgefahr, bei Fluchtgefahr wird inhaftiert.
Ja. Und da ist der Migranten natürlich einen viel höheren Anteil aufzuweisen,
ganz
als
genau.
der jetzt in Deutschland lange lebt, geboren ist, richtig, in Familie integriert und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also, diese Zahlen täuschen ein wenig.
Die Zahlen täuschen auch, weil wir hatten 2008, 2009 über 600 Inhaftierte in der Jugendstrafanstalt Berlin. Heute haben wir knapp unter 300. Das heißt, die Anzahl hat sich halbiert. Es wird nicht mehr in dem Maße inhaftiert. Da ist eine höhere Aufmerksamkeit für soziale Problemlagen, für Brennpunktgebiete, für Parallelgesellschaften, mehr präventive Arbeit im Sozialbereich in unseren entsprechenden Problembezirken hat da stattgefunden. Die Gerichte, die Jugendgerichte haben verstanden, dass sie nicht bei jeder Kleinigkeit sofort inhaftieren müssen, sondern Haftvermeidungsmaßnahmen in Betracht kommen. Auch natürlich bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aber in Berlin groß geworden und aufgewachsen. Ne? Deswegen reduzieren sich die Zahlen.
Was muss denn noch besser werden? Was muss gemacht werden?
Naja, das ist ein weites Feld. Besser werden muss ganz viel im Bereich der Sozialpolitik, der Betreuung der entsprechenden belasteten, gefährdeten Familien. Und da sprechen wir überhaupt nicht nur über Familien und Bevölkerungsanteile mit Migrationshintergrund, sondern wir haben ja durchaus, es ist ja bekannt, eine wachsende Kinderarmut in Deutschland. Das heißt, wir haben soziale Randgebiete, wir haben Familien, die nicht mit der wirtschaftlichen, ökonomischen, der Beschäftigungssituation Schritt halten können. Und dort muss Hilfestellung geleistet werden im sozialen Bereich, im Bereich der Familienhilfe, in dem Maße, wie diese Familien es tatsächlich zulassen. Das gelingt aber auch nur begrenzt. Da geht es auch um kulturelle bis sprachliche Problemlagen, die erstmal im Vordergrund überwunden werden müssen, bevor man mit ihnen überhaupt beratend und unterstützend arbeiten kann.
Klaus Vogel im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der jahrzehntelange Lehrer im Knast, geboren 1953 in Berlin. Wo genau?
Berlin-Wilmersdorf hier in der Nähe Ihres Funkhauses. Meine Eltern lebten damals allerdings 1953 noch im Ostteil der Stadt und sind kurz vor dem Mauerbau 1960 in den Westteil übergesiedelt.
Das heißt, die ersten Jahre haben Sie dann noch im Osten als Kind mitgemacht?
Ja, genau.
Aber geboren sind Sie hier im Krankenhaus?
Ja, ja, irgendwo.
Ja. Und wo?
Familiäre Gründe, hier Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf.
So, und wie haben Sie dann so die ersten Jahre in Ostberlin erlebt, in der DDR dann noch?
Naja, da habe ich wenig Erinnerung dran. Da gibt es eine schöne Wohnsituation in Lichtenberg, an die ich mich erinnere, und Kindergartensituationen, die ich auch als angenehm empfunden habe. Also in der Hinsicht, ja, eher angenehme Erinnerungen als unangenehme Erinnerungen. Aber aus dem politischen System habe ich als Kind natürlich nichts mitgenommen.
Ja, aber Sie haben ja mitbekommen, wenn die kurz vor dem Mauerbau, also kurz vor 1961, dann in Westen, dann haben Sie Freunde im Osten hinterlassen müssen als kleiner Junge. War das eine schwierige Zeit, dann sich im Westen einzuleben?
Das war keine schwierige Zeit. In diesem Alter, vor der Einschulung, ist das noch relativ leicht lösbar gewesen, was die Kontakte anbelangt. Und die ließen sich dann mit der sofort erfolgten Einschulung im Westteil der Stadt dann wunderbar ausgleichen. Also da begann im Grunde die Kindheit, dann die Schulzeit, die Adoleszenz irgendwie und war völlig normal.
Die war dann wieder in Wilmersdorf?
Ja, genau.
Und was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater war Kulturdezernent und Reiseleiter, der über die deutschen Lande berichtet hat, auf Vortragsveranstaltungen und Kulturarbeit in dieser Richtung getan hat. Und meine Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin.
Und wo hat Ihr Vater das gemacht? Bei irgendeiner Organisation oder?
Das waren teilweise heimatvertriebenen Einrichtungen, aber auch durchaus in Schulen tätig gewesen und über Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Entstehungsphase der beiden Nachkriegslandesteile, auch mit Fotovorträgen, Dia-Vorträgen und solchen Dingen.
War der dann auch so eine Art Vorbild für den kleinen Klaus, dass er dann am Ende auch unbedingt Lehrer werden musste?
Das kann durchaus sein, ja. Also ich glaube schon, dass ich meine Vorliebe für Bildung von meinen Eltern, die beide bildungsinteressiert waren, kulturinteressiert waren, dass ich da schon durchaus geerbt habe. Ja.
Und dann waren Sie aber nach dem Studium erst einmal Lehrer an einer ganz normalen Schule.
Kurze Zeit, ja. Ich habe ja Schulpädagogik und Unterrichtsmethodik studiert an einer pädagogischen Hochschule hier im Vollstudium. War dann in der vollen Lehrerbezeichnung Fachlehrer mit zwei Fächern, Deutsch und Geschichte, Sozialkunde. Und zur damaligen Zeit,
also Anfang 80er Jahre,
Anfang der 80er Jahre, ganz genau, war die Schule in Berlin gut ausgestattet mit Lehrkräften, sodass ich nicht sofort eine unbefristete Vollzeitstelle bekommen konnte und ein knappes Jahr in Teilzeitbeschäftigung in der Schule tätig war. Auch da schon Sekundarstufe 1, also die Schüler 7. bis 10. Klasse, bis mich dann 1981, Ende 81, Anfang 82 diese Ausschreibung ereilte der Justizverwaltung, dass in der Untersuchungshaftanstalt in Moabit ein Schulpädagoge gesucht wird, der diesen gesamten großen Anstaltsbereich mit 1000 Inhaftierten in Bezug auf die Bildungsangebote managt und dort auch unterrichtet.
Und was hat die Familie dann dazu gesagt? Hatten die nicht Angst um Sie?
Naja, das überlegt man sich schon erstmal. Ich brauchte auch eine Zeit, das ist in meinem Buch auch ganz schön beschrieben.
Sie haben ein Buch geschrieben, das müssen wir jetzt mal sagen, das genau. Den Titel trägt, das ist erschienen 2014.
Genau.
und trägt den Titel Lebenslänglich Knast.
Ja, genau.
Lebenslänglich Knast, Lehrer. So, aber trotzdem nochmal, die Familie. Wenn ich mir vorstelle, die ja jetzt, sagen wir mal, aus eher so behüteten Verhältnissen kommen und dann will da einer, der Sohn oder der Mann, der zukünftige Mann meinetwegen, damals waren sie noch nicht verheiratet, der will jetzt also jeden Morgen in den Knast und kommt abends da wieder raus und da ist er doch auch mit Verbrechern, mit richtigen Schwerverbrechern zusammen. Welche Angst hatten die?
Es war so, wie Sie es beschrieben haben. Es gab Vorbehalte, es gab Besorgnisse. Ich musste mich dazu positionieren und ich habe die Entscheidung mir nicht leicht gemacht und habe sie davon abhängig gemacht, in der Anstalt selber mit Menschen zu sprechen, um mir ein Bild zu machen, was da auf mich zukommt. Das war für mich die, also die entscheidende Vorbereitung. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt spannend vor allen Dingen. Da ist Bildung gefragt, da kannst du dich engagieren, da kannst du organisieren. Du hast eine Verantwortung für einen großen Bildungsbereich. Und das war so interessant, dass ich mich dann dafür entschieden habe, es auszuprobieren.
Und warum wollten Sie dann nie wieder nach 1982 an eine, in Anführungsstrichen, normale Schule wechseln?
Na, weil dieses spezielle Gebiet einem schon als Pädagoge zur Lebensaufgabe werden kann. Der Lehrer im Vollzug ist jemand, der Menschen Bildung nahebringt, die am Rand der Gesellschaft es nicht geschafft haben, irgendwie einen geraden Weg zu gehen. Aus verschiedensten Gründen. Man muss immer wirklich sehen, wie vielfältig die Gründe sind, warum Menschen in solche Situationen geraten. Die haben trotzdem ein Interesse daran, natürlich Anteil zu haben an der Gesellschaft, erst recht am Leben außerhalb der Gefängnismauern, wenn sie denn wieder rauskommen. Und insofern haben sie eine Offenheit auch für Bildung und für Lernen in jeder Hinsicht.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Klaus Vogel, dessen Buch Lebenslänglich Knastlehrer über ihn ja schon das Allerwichtigste aussagt. Gibt es so eine Erfolgsgeschichte oder vielleicht auch zwei, wo Sie so richtig stolz auf sich waren?
Naja, stolz bin ich immer, wenn es uns gelingt, Menschen in den Schulabschluss zu führen. Die letzten 18 Jahre habe ich gut über 200 Inhaftierte unserer Jugendlichen in den 10. Klasse Schulabschluss geführt, mit Kollegen, Kolleginnen zusammen, gemeinsam natürlich. Die sind stolz, wenn sie das geschafft haben, dieses Ziel, den Schulabschluss geschafft haben. Und wir Lehrerinnen und Lehrer sind stolz, dass wir ihnen mit viel Mühe, das ist ein Jahr lang oftmals Kampf und Ziehen und Zerren an den Motivationslagen, an den Leistungsfähigkeiten der Schüler. Und wenn die dann dieses Ziel erreicht haben, dann bin ich stolz und dann sind die Jugendlichen auch stolz.
Aber es gibt doch bestimmt einzelne Menschen, die bei Ihnen sofort im Kopf auftauchen, wenn ich jetzt nach Erfolgsgeschichten frage.
Ich habe da tatsächlich nur einige wenige nochmal wieder getroffen und gesehen, was aus ihnen geworden ist. Und in meinem Buch habe ich am Anfang so ein Beispiel dafür gegeben, dass in den frühen 80er Jahren ich mit zwei Jugendlichen gearbeitet habe, die des Mordes angeklagt waren. Ich nenne sie im Buch Robert und Georg. Das sind alles fiktive Namen, natürlich aus Datenschutzgründen. Das waren spektakuläre Einzelfälle, die sich dann bei mir auf Schule eingelassen haben, obwohl sie in der ersten Zeit untersuchungshaft, natürlich belastet durch das Verfahren, durch die Anklage waren, durch die Schuld, die sie auf sich geladen haben. Der eine von den beiden hat niemals zugestanden, dass er diese Tat begangen hat. Die hatten damals ein Mädchen getötet nach sexuellen Handlungen, um das zu vertuschen. Und ich habe den einen von beiden, Georg, damals bestimmt nach 10, 12, 15 Jahren wieder getroffen. Er hat mich erkannt. Ich hätte ihn nie erkannt. Und wir kommen dann natürlich im öffentlichen Raum, wenn man sich begegnet, ins Gespräch. Was ist denn aus Ihnen geworden? Was machen Sie denn heute? Und er hat mir erzählt, dass er Koch geworden ist und dass er in einem schönen Restaurant arbeitet hier in Berlin und eine gute Beziehung führt und damit einen geraden Weg gegangen ist. Und solche Erfolgserlebnisse, die auf dem Schulabschluss basieren und fußen in eine Berufsausbildung führen, die sind natürlich ein nennenswerter Erfolg unserer Arbeit.
Sie waren auch verantwortlich für die Bibliotheken in den Gefängnissen. Was gibt es denn da für Bücher?
Naja, wir haben natürlich die ganze Vielfalt an Belletristik und an Sachliteratur, weil Lesen dient einerseits natürlich der Entspannung und der Unterhaltung. Romane wie Du und ich sie alle lesen. Wir bemühen uns auch immer, moderne Sammlungen zu haben.
In den auch Krimis?
Anstalten. Auch Krimis, selbstverständlich. Es gibt so eine Leitlinie, der Inhaftierte ist nicht von den üblichen Gepflogenheiten des Lebens in Freiheit fernzuhalten. Ja, also gibt so einen Leitsatz, der Vollzug ist weitestgehend den üblichen freien Lebensverhältnissen anzugleichen, soweit nicht Sicherheit und Ordnung dem entgegenstehen. Und wir haben aber auch Sachliteratur und da gibt es Sicherheitsaspekte, die in den Bibliotheken natürlich schon zu beachten sind.
Wie gefährlich können Lexika sein?
Ja, genau. In Lexika sind natürlich von ungefährlichen Einträgen bis zu Artikeleinträgen über Waffen und Sprengstoff alles enthalten. Auch chemische Dinge, die für die Herstellung von gefährlichen Substanzen denkbar und nutzbar sind. Da haben wir nicht im Detail geschwärzt, aber wir haben dann auch geschaut, wer sich welche Literatur ausleiht, um dann im Einzelfall tatsächlich auch mal eine Untersagung auszusprechen.
Und Sie hatten mal einen ganz berühmten Gehilfen, das war Bubi Scholz, der berühmte Boxer, der seine Frau umgebracht hatte und in ihrer Bibliothek gearbeitet hat. Welche prominenten Häftlinge hatten Sie denn sonst noch?
Also Egon Krenz fällt mir jetzt ein.
Was haben Sie dem beigebracht?
Mit Egon Krenz gab es wenig Berührung und Kontakt. Auch er ist eher in der Betreuung gewesen, was jetzt Literatur oder Ähnliches anbelangt. Als Egon Krenz in den Vollzug kam, war er ja eingestandener Mann und hatte seine politische Karriere hinter sich. Will vielleicht mal eher so ein paar Jugendliche nennen, mit denen ich in den letzten Jahren zu tun hatte. Alles, was natürlich spektakulär in der Presse auftauchte, ist auch durch die Jugendanstalt gegangen. Ich werde da auch keine Namen nennen, aber die Fälle sind einfach bekannt. Ne? Da gab es zum Beispiel den Ehrenmordtäter aus Neukölln, von Hatun Sürücü, oder es gab auch schon in den Moabiter-Zeiten den Mykonos-Attentäter aus dem Iran, der längere Zeit in der Untersuchungshaft in meiner Betreuung war.
Das ist aber jetzt schon Jahrzehnte her, dieses Attentat.
Ja, genau. Es gab natürlich Johnny K., den Täter, auch bekannt aus den letzten Jahren.
Aber wenn die Ihnen so gegenüber sitzen, wie sind die dann? Sind die belehrbar? Lernen die gerne? Haben die dann vielleicht auch so einen Nachholbedarf?
Das kommt immer ganz drauf an. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Fälle. Wenn es Täter waren, wenn es Jugendliche waren, die in die Kriminalität gekommen sind, auch im Grunde wegen ihres defizitären Bildungshintergrundes, wegen ihres Sozialhintergrundes, dann haben sie sich oftmals auch auf diesen Unterricht gerne eingelassen, weil er ihnen natürlich auch eine Chance mit dem Schulabschluss, mit der Berufsausbildung bietet, in ein solides Leben zu gelangen. Wir haben aber natürlich auch gerade im Bereich der Gewalttäter Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, bei denen es nicht so einfach ist, an sie heranzukommen, mit ihnen zu arbeiten. Aggressionsgestörte Menschen, die erstmal auch im Kontakt schwierig sind, auch in der Gruppe, in der Unterrichtsgruppe schwierig sind. Wir konnten nicht jeden über die Zeiten hinweg in den Unterrichtsgruppen halten, weil sie mit ihren Mitschülern nicht klarkamen, sich auf die Anforderungen der Leistung, auf die Erwartungen der Lehrkräfte nicht eingelassen haben. Das gibt es immer wieder.
Klaus Vogel im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Nach Jahrzehnten als Lehrer in Berliner Gefängnissen. Bei welchen Tätern hatten Sie so richtig Probleme, wenn die Ihnen gegenüber saßen, wo Sie vielleicht doch mehr an die Opfer gedacht haben und gedacht haben, mein Gott, diesem Typen soll ich jetzt irgendwie noch was beibringen?
Bei den Tätern, die auch wenig Einsicht in ihr Fehlverhalten zeigten, die mit einem, und das ist oftmals so in der Persönlichkeit ein Merkmal, was sichtbar wird, die mit einem hohen Selbstbewusstsein fordernd in den Vollzugsanstalten auftreten. Ich erinnere mich an einen Fall eines Jugendlichen aus den letzten Jahren auch, der mit einem Mittäter zusammen einen Taxifahrer überfallen und schwerst verletzt hat mit Messerangriffen und überhaupt kein Schuldbewusstsein im Kontakt mit den Lehrkräften zeigte, dann wird es immer schwierig, mit den Jugendlichen tatsächlich zu arbeiten.
Haben Sie denn da mal so richtig Angst gehabt? Sind Sie in gefährliche Situationen gekommen, wo Sie dann in Ihrem Klassenraum, da war so ein Notknopf, der dann die Justizvollzugsbeamten zu Hilfe gerufen hätte, wo Sie auf den drücken mussten?
Also wenn Sie von Hause aus ängstlich sind, können Sie diese Arbeit nicht tun. Das bin ich auch nicht. Es gab in den 36,5 Jahren Vollzugstätigkeit eine Handvoll Situationen, in denen ein körperlicher Übergriff, eine körperliche Auseinandersetzung gedroht hat. Es ist aber nie zu solchen an sich gekommen, weil wir natürlich im Vollzug dann entsprechend erstmal deeskalierende Kompetenzen bei uns Pädagogen, Pädagoginnen und Lehrkräften haben. Und im schlimmsten Fall, Sie haben es ja gesagt, ein Alarmmelder dafür Sorge trägt, dass innerhalb von kürzester Zeit genügend Hilfskollegenschaft vorhanden ist, um die Situation zu bereinigen.
Sie haben aber auch so Ihre eigenen Grundregeln, die Fünf-Finger-Hand-Grundregeln. Ganz kurz, wie lauteten die? Die haben Sie aufgestellt und denen gleich am Anfang da um die Ohren gehauen.
Sehr schön, Klarheit ist wichtig. Erste Regel, keine Gewalt, auch keine verbale Gewalt in der Unterrichtsgruppe. Respektvoller Umgang miteinander, Toleranz gegenüber Schwächeren und weniger Leistungsstarken, ohne Leistung keine Bezahlung. Die Schüler bekommen eine Ausbildungsbeihilfe, einen Tageslohn für ihre Unterrichtstätigkeit. Und die fünfte Regel ist, den Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt ist in letzter Konsequenz immer Folge zu leisten.
Welche Hierarchien gibt es denn in so einem Knast? Anders gesagt, welche Knackis sind besonders angesehen? Welche Verbrechen müssen die begangen haben, damit sie richtig doll dastehen? Und welche werden richtig verachtet?
Also es ist schon so, da tatsächlich, dass Sexualtäter im Ansehen weit hinten anstehen. Die Hierarchie macht sich aber weniger an den Delikten fest als an der Dominanz und dem subkulturellen Status in einiger, die sich dann durch Persönlichkeit auch hervortun können.
Also in Ihrem Buch beschreiben Sie das Angehörige von Banden. Also wer zu einer richtigen Bande gehört hat, der hatte erstmal schon mal auf jeden Fall einen besseren Status. Ja. Sie beschreiben aber auch, dass die ja so ganz andere Macho-Umgangsformen da gezeigt haben. Erklären Sie mal, was meinten Sie damit?
Das ist auch so ein bisschen abhängig von den Gruppierungen im Vollzug. Sie haben natürlich Zusammenhalte. Auch russische Inhaftierte halten stark zusammen.
Es gibt eine Russenmafia, die Sie beschreiben. Ja, es gibt eine Arabermafia, die Sie beschreiben.
Genau. Aber arabische Inhaftierte, muslimische Gefangene halten zusammen. Die bilden immer durch diesen Zusammenhalt eine Macht.
Aber wie ist das, wenn die sich begrüßen jetzt? diese Rituale, wie läuft das ab?
Das sind jugendtypische Situationen und Verhaltensweisen, die sich schon von draußen mit in den Vollzug hineinbringen. Sie umarmen sich dann durchaus mal auch körperlich in der Nähe, um zu zeigen, dass sie zueinander gehören und befreundet miteinander sind. Also so richtig Gängverhalten ist eigentlich im Jugendvollzug untypisch. Im Erwachsenenvollzug ist das allerdings deutlich ausgeprägt.
Was ist Ihnen da so an Ritualen jetzt aus dem Jugendvollzug so richtig noch im Kopf hängen geblieben?
Die kochen gerne miteinander, jetzt außerhalb des Unterrichtes. Wir sind allerdings, wir haben den Vorteil ja als Vollzugslehrerinnen und Lehrer, dass wir sehr eng auch außerhalb des Unterrichts an den Jugendlichen dran sind, an ihrem Leben in den Wohngruppen. Sie kochen gerne miteinander und der Sport spielt eine große Rolle. Sie betätigen sich gerne sportlich, von den üblichen Mannschaftsspielen bis natürlich zum Kraftsport. Viele von ihnen versuchen, ihren Körper zu trainieren, um auch vom Erscheinungsbild her einen Eindruck zu machen. Das sind so Verhaltensweisen, die im Vollzug schon eine Rolle spielen. Und das Handeln mit Waren, die sie über den Einkauf kaufen können, da gibt es auch Abhängigkeiten.
Tabak?
Ja, genau. Tabak,
Alkohol
Lebensmittel
gibt's natürlich
in erster
nicht.
Linie. Nein, Alkohol gibt es nicht. Drogen gibt es im Vollzug, im Jugendvollzug eher nur weiche Drogen und keine harten Drogen, aber natürlich nur auf illegale Weise in die Anstalt gekommen. Damit wird gehandelt, völlig klar, wobei Inhaftierte immer alles gebrauchen können. Die können mit allem handeln, was sie irgendwo sich aneignen können. Also die nehmen auch aus dem Unterricht natürlich die Kugelschreiber mit, die nehmen die Taschenrechner mit und können damit auch untereinander Handel treiben.
Klaus Vogel, wie geht es denn jetzt weiter für Sie nach der Pensionierung?
Ich möchte gerne über die Herausforderungen der heutigen Zeit in Bezug auf Erziehung gerne mich noch äußern. Erziehung in Zeiten der Digitalisierung, der Globalisierung, der virtuellen Welten, das alles macht viel mit unseren Jugendlichen heutzutage. Also Probleme, die wir vor 10, 20, 30 Jahren so in der Form noch nicht hatten. Und das ist so das, womit ich mich gerne beschäftigen werde in der nächsten Zeit.
Klaus Vogel, Sie sind im Knast auch für Kulturveranstaltungen verantwortlich gewesen. Was haben Sie denn da so angeboten?
Wir haben Workshops gemacht, um mit Ihnen zu schreiben. Wir haben Tanzprojekte mit Ihnen gemacht, um Ihren Bewegungsdrang zu nutzen und Ihre Körperlichkeit zu trainieren, Ihr Körperbewusstsein zu trainieren, weil wir glauben, dass der Kontakt mit dem eigenen Denken, der Kontakt mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Verhalten Ihnen so hilfreich sein kann, Situationen anders und besser und gewaltfreier einzuschätzen, als Sie das in der Vergangenheit getan haben. Und in dieser Richtung gehen die Projekte künstlerisch gestalten, musikalisch sich auszuprobieren, aber auch zu verwirklichen. Die haben ja oftmals ganz viele Nähe zu Hip-Hop, zu Rap. Und das sind die jugendtümlichen Dinge, bei denen wir sie abholen müssen, damit sie sich auch wertgeschätzt fühlen. Und dann kriegen wir sie auch in die Persönlichkeitsentwicklung und in die Bildung rein.
Danke, Klaus Vogel. Klaus Bukatzki sagt Danke und Tschüss.